Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen IT-Business-Podcast über Gebrauchtsoftware. Unser heutiger Gast ist Andreas Thüren, Präsident des Verwaltungsrates der Lizenz Direkt AG. Er ist seit circa 15 Jahren auf dem Gebrauchtsoftwaremarkt tätig und begleitet das Marktgeschehen mit Lobbyarbeit für die Branche. Wir wollen heute auch mal ein paar kritische Fragen stellen, beispielsweise inwiefern Gebrauchtsoftwarehändler überhaupt eine Zukunft haben, wenn es doch keine gebrauchten Lizenzen aus der Cloud gibt. Los geht's. Herr Thüren, das meistverkaufte Produkt im Gebrauchtsoftwaremarkt dürfte das klassische Office-Paket sein. Gespeist wird das Angebot hauptsächlich aus gebrauchten Lizenzen von Vorversionen, die Gebrauchtsoftwarehändler im Rahmen von Volumen-Lizenzverträgen mit Software Assurance einkaufen. Also so eine Upgrade-Möglichkeit auf die aktuelle Version. Vor diesem Hintergrund dürfte Office 2021 der Kassenschlager zurzeit sein. Stimmt es, was ich hier so behaupte, und welche Produkte spielen sonst noch eine Rolle in der Branche?
Ja, Herr Dr. Riedel, zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier in Ihrem Podcast mitwirken darf zu diesem doch tatsächlich so hochspannenden Thema. Gleichzeitig auch ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Komme ich gleich direkt zu Ihrer ersten Frage, die ich mal unterscheide in das meistverkaufte Produkt, wo ich sie beziehen kann, B, und ob tatsächlich Office 21 der Kassenschlager ist. Also, wir haben tatsächlich so, dass das meistverkaufte Produkt im Gebrauchtsoftwaremarkt seit eh und je das klassische Office-Paket ist. Das ist es sowohl von der Menge her, von den Stückzahlen her, als auch von der Volumina gemessen in zum Beispiel Euro. Das kann man schon so ganz deutlich sagen. Und vor dem Hintergrund der größeren Unternehmen, die mal mehr und mal weniger in die Cloud gegangen sind, wird dieses Angebot tatsächlich gespeist aus großen Volumenlizenzverträgen. Nämlich Volumenlizenzverträge, die dann entweder abgekündigt werden oder aber wo Unternehmen, größere Unternehmen hier und da mal in die sogenannten Abo-Modelle wechseln, dann werden Lizenzen frei. Und unter anderem auch sogenannte vom SA-Produkte, die zum Beispiel Office 21 sein können. Aktuell ist Office 21 aber noch nicht der große Kassenschlager, weil es schlicht und ergreifend noch nicht so viele Office 2021 Lizenzen im Markt gibt. Das kann ein Stück weit daran liegen, dass nicht mehr ganz so viele Unternehmen, / Großunternehmen, diese From-SA-Angebote in Kauf nehmen oder in Anspruch nehmen und daher nicht ganz so viele aktuellste Lizenzen Office 21 in den Markt entlassen werden. Grundsätzlich sind aber sehr viele Office-Lizenzen in den Markt entlassen worden, vor allen Dingen auch nachdem Microsoft dieses Modell From SA wieder zugelassen hat. Sie wissen ja vielleicht, dass ich auch die Lizenz direkt maßgeblich dafür eingesetzt hatte, dass Kunden das wieder zugesteht. Und seitdem
ja, sind da war was, ja.
Ja, genau. Und da sind halt eben jetzt ziemlich viele Lizenzen im Markt, aber überwiegend noch Office 2019.
Ja. Können Sie was zur Gewichtung nach Marktanteilen sagen?
Ja, ein Stück weit würde ich das lieber nicht machen, weil der ein oder andere Händler auch seine Schwerpunkte ein Stück weit hat. Grundsätzlich würde ich sagen, liegt Microsoft Office, wenn ich von der Volumina in Euro ausgehe und auch in den Stückzahlen, wahrscheinlich irgendwo zwischen 60% und 80% bei jedem Händler.
Okay.
Das dürfte so passen. Aber es gibt auch, wir haben vor einiger Zeit SQL Server Enterprise, ein sehr hochpreisiges Produkt. Im Neupreis liegt das irgendwo bei 15.000 pro Stück, pro Lizenz. mal angekauft, einem großen deutschen Versicherer. Da kann man durchaus dann auch in solche Umsatzsphären kommen, wie ich sie sonst zum Beispiel nur im Office-Bereich vorfinde. Auf der anderen Seite, wenn Sie 25.000, um eine Zahl zu nennen, Windows-Server Keil verkaufen, die dann vielleicht nur 10, 12 oder 15 Euro pro Stück kosten, dann haben Sie von der Menge her auch sehr viel abgesetzt, aber die Euro-Summe ist dann entsprechend deutlich geringer, als wenn Sie eine gleiche Menge an zum Beispiel Office verkauft hätten.
Ja, klingt logisch. Jetzt sage ich einfach mal, Office ist dann von der Menge her sowas wie das Brot- und Buttergeschäft der Branche. Und jetzt ist die Frage, wenn es keine On-Premises-Varianten mehr gibt, fällt dann dem Gebrauchtsoftware-Markt nicht praktisch das Fundament weg? Denn in der Cloud gibt es keine Gebrauchtsoftware. Und da frage ich mich schon, wie blicken Sie denn vor diesem Hintergrund überhaupt in die Zukunft der ganzen Branche?
Ja, das sind natürlich eine Menge Annahmen, die man berechnen könnte. Zunächst einmal müsste es tatsächlich so kommen, dass das sogenannte Office-Paket nicht mehr als On-Prem-Variante verfügbar wäre. Wenn wir mit der Annahme mal starten würden und es gäbe tatsächlich diese Variante nicht mehr, dann müsste die Branche schon schauen, wie sie aus den verbleibenden Produkten, ich sag mal, sich ernährt. Ich gehe aber aufgrund meiner ja wirklich langjährigen Erfahrungen davon aus, dass es dieses Produkt auch noch weiterhin als On-Prem-Variante geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft aufgrund des nach wie vor extrem großen Kundeninteresses diese Software auch als On-Prem-Version zu bekommen, dass man das abkündigt. Das hatte man schon geunkt bei der Version Office 2019, ja, und die ist dann gekommen. Mit Office 2021 hat nie mehr jemand gerechnet, die das so nicht rechnen wollten, und sie gibt es auch. Also da hat auch Microsoft in den letzten Jahren sicherlich sich dazugelernt und hier und da auch auf die Kunden noch stärker zugegangen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es diese On-Prem-Produkte kurzfristig so nicht mehr geben wird. Mhm. Aber klar, wenn es das so nicht gäbe, dann müsste man tatsächlich sich überlegen, mit welchen Nischen oder welchen Produkten man das auffangen würde. Bei der Frage Cloud gibt es ja nicht, denn aus der Cloud gibt es keine Gebrauchssoftware, würde ich gerne oder auch ungerne Ihnen widersprechen, insofern gerne widersprechen, als dass ich denke, dass sich da was tut. Microsoft hat...
Das müssen Sie jetzt aber erklären. Also normalerweise ist Cloud gerne. Doch einfach gemietet, beziehungsweise ja. Subscription und... Ja, erzählen Sie mal. Also ich bin.
Ja, also es vor dem Hintergrund haben Sie auch vollkommen recht. Und bis vor einigen Wochen oder Monaten hätte ich gesagt, da wird es, da gibt es auch kein Sonnenschein am Ende des Himmels. Das sind dunkle Wolken, die Cloud-Wolken, wenn man so will, ist aber jetzt tatsächlich ein Stück weit zumindest auf dem Papier her oder was die Aussagen angeht, anders. Vor einiger Zeit hat Microsoft vermutlich aufgrund vieler kritischer Aussagen, die von zum Beispiel auch Infrastrukturanbietern kamen, gesagt, dass man sich mehr auch dem europäischen Kunden oder Geflogenheiten und Regelungen zuwenden möchte und vermutlich auch das Thema Bring Your Own License mit in die Cloud wieder aufleben lassen wird. Und das kann dann ja eigentlich auch aus meiner Sicht nur bedeuten, wenn wir gebrauchte Software legal im Markt haben, warum sollte ich sie dann nicht auch in einer Cloud?
Okay, spannendes Modell. Thema, das habe ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ist aber doch dann auch eine technische Herausforderung, oder? Denn wir haben ja hier zum einen dann die zu installierende Software auf On-Premises-Basis. Die ist ja jetzt erstmal sozusagen nicht Cloud-Native, beziehungsweise auf den Cloud-Betrieb ausgelegt. Oder habe ich Sie da richtig verstanden, dass man das irgendwie technisch noch in die Cloud bringen müsste?
Also man muss ja immer unterscheiden zwischen Cloud oder Abo-Modell. Nicht alles, was Abo ist, ist für mich Cloud, und nicht alles, was Cloud bezeichnet wird, ist denn eine Form von Cloud. Dafür bin ich aber, es gibt Private Cloud, Private Cloud, es gibt wahnsinnig viele Begriffe.
Ja, es gibt Subscription und Abo.
Genau.
Es gibt auch für On-Premises gibt es Subscription und ja, ich weiß, was
Sie meinen. Und die Formen und Arten der Wortneuschöpfung, die will ich hier gar nicht vorgreifen. Alleine solche Sachen, bring your own license mit in die Cloud, ist für viele wahrscheinlich auch noch eine Begrifflichkeit oder Begriffe in zusammengesetzter Form, mit denen man sich so noch gar nicht beschäftigt hat. Ich bin kein Techniker und ich bin auch nicht derjenige, der die Verträge macht. Am Ende ist das tatsächlich auf der einen Seite eine Frage, wie wird sowas rechtlich abgebildet, lizenzrechtlich abgebildet. Ja, das muss ja auch geklärt werden. Und das andere ist eine Frage, wie wird sowas technisch gelöst? Da ich weder Jurist bin, auch kein Hobby- oder Küchenjurist, aber eben auch kein Techniker, würde ich hier jetzt ungern vorgreifen. Aber wenn es Lösungen gibt, bin ich mir ganz sicher, dann werden die auch gefunden. Und rein theoretisch und ich glaube auch praktisch wird das machbar sein.
Okay, da reden wir dann drüber, wenn wir beide mehr drüber wissen. Aber ist schon mal,
ja, genau.
Ich halte es mal im Hinterkopf, klingt spannend. Jetzt wollte ich mit Ihnen mal gemeinsam so ein großes Thema so ein bisschen abarbeiten, das in der Gebrauchtsoftware eine große Rolle spielt. Da gibt es ja auch diese gewisse Respekt vor einem Software-Audit. Da will man dann natürlich alles richtig gemacht haben. Und dafür gibt es dann die Dokumentation auf der Seite der Gebrauchtsoftwarehändler. Also verschiedene Bestandteile, die Gebrauchtsoftwarehändler ihren Kunden mitgeben und dass die dann praktisch gewappnet sind, wenn tatsächlich irgendjemand fragt, ja, ist es denn alles legal, was ihr da im Einsatz habt? So, und jetzt habe ich hier einfach mal ein paar so Komponenten zusammengestellt, die, glaube ich, in der Branche üblich sind oder auch nicht. Wir können ja drüber sprechen. Ich gehe die mal durch und Sie könnten das ja vielleicht ein bisschen kommentieren, ob das Sinn macht, wenn man das seinem Kunden mitgibt als Gebrauchtsoftwarehändler, beziehungsweise ob man als Kunde drauf schaut, ist das denn dabei in dem Paket? So. Erstens,
ich würde. Ja. Wenn ich fragen darf, ich würde gerne, um sozusagen das vollumfänglich zu verstehen, wenn Sie ruhig gerne alle Punkte, die Sie da haben, einmal vortragen, direkt hintereinander weg, denn ich betrachte das aus einer gewissen ganzheitlichen Perspektive, von daher wäre es mir ruhig.
Ja, können wir so machen, dann bin ich gespannt auf Ihre holistische Einschätzung.
Merci.
Okay, also Kopien des relevanten Microsoft-Vertrags als ersten Punkt, dann Kopien der Product Use Rights, die sogenannten PURs oder PURs, keine Ahnung, dann Löschbestätigung des Vorbesitzers, dann Dokumentation der Lizenzhistorie, dann Lieferschein und Rechnung, klar, das muss man ja immer haben. Und dann noch als mögliche Zusatzkomponenten, also das ist jetzt, glaube ich, dann geht in Richtung Kür und nicht mehr Pflicht. Bestätigung der Info über den Lizenztransfer an den Hersteller. Also praktisch, hallo Microsoft, wir haben die und die Offices weiterverkauft, gebraucht.
Oh, interessant.
Dann Rücktrittsrecht vom Vertrag für den Käufer. Also dass man sagen kann, ich will jetzt das doch nicht mehr haben. Also sowas wie eine Geld-Zurück-Garantie sozusagen. Und dann eine Haftungsfreistellungsklausel ist mir auch schon untergekommen.
Jo.
Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Gesamteinschätzung.
Ja, also Sie sagten eingangs, man möchte das ganz gerne unter anderem alles à jour haben und richtig haben, weil man ja auch ein bisschen Angst vor dem Hersteller hat. Das ist richtig. Auf der einen Seite, vielleicht kommentiere ich das gleich nochmal auch ein Stück weit anders, aber zunächst einmal sollte das natürlich nicht überwiegen, sondern man sollte schlicht und ergreifend nach Recht und Gesetz und nach Kaufmannsehre dann vielleicht obendrauf einfach vernünftig lizenziert sein. Und man sollte halt darauf achten, dass alles das, was ich einsetze, was ich gekauft habe, dass das Hand und Fuß hat und dass ich überhaupt lizenziert bin. Ja, auch das ist ja eine Fragestellung, die sich in einigen Ländern ein Stück weit ja auch manchmal ganz anders ergibt. Und das sollte man natürlich mindestens nach bestem Wissen und Gewissen deichseln können. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich immer wieder, und das ist einer meiner Lieblingsthemen, über die ich sehr gerne auch sehr lange diskutieren würde, immer wieder vollkommen überrascht bin, warum und mit welcher Intensität und von wem diese Thematik der sogenannten Dokumentation, einige nennen das auch Offenlegung, überhaupt diskutiert wird. Zunächst einmal vorab, ich begleite den Markt ja schon wirklich sehr, 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 sehr lange. Und einer der wichtigsten Punkte, ja, ist doch natürlich auch aus purem Eigeninteresse, dass wir hier nur Dinge verkaufen, dafür spreche ich sicherlich auch für meine Kollegenhändler oder Kolleginnenhändler, die absolut einwandfrei sind. Ja, der gesamte Markt oder auch selber jeder eigene Händler und Unternehmer würde maßlos leiden, wenn hier Sachen einfach nicht korrekt sind.
Würden Sie denn sagen, dass das eigentlich schon überall korrektes Geschäft ist unter den Gebrauchtsoftwarehändlern?
Also nein, das würde ich leider nicht so sagen, weil, und da würde ich jetzt gerne nämlich tatsächlich dann auch umdrehen, nämlich nicht, was gebe ich jetzt dem Kunden mit, zuvorderst stellen, sondern wie fängt es eigentlich mit dem Einkauf an? Und gerade zu einer Zeit, als es einige Lizenzen kaum oder wenig gab, dazu gehören RDS-Lizenz, bestimmte Server-Lizenz oder wie auch immer, aber auch sämtliche Standardprodukte wie Office, hat der ein oder andere aus meiner Sicht vielleicht nicht immer so genau hingeschaut, ob alles vernünftig dokumentiert ist. Oder aber er hat genau hingeschaut, hat aber vielleicht leider nicht die Ausbildung dazu. Sie werden sehen, am Ende dieser Frage schließt sich da auch ein Kreis. Wir müssen also als Softwarehändler, Gebrauchtsoftwarehändler, wahnsinnig und kompromisslos darauf achten, dass all diese Sachen, die Sie gerade genannt haben, nämlich Löschungsbestätigung, Product Use Rights, die relevanten Verträge, manchmal kommen dazu noch Customer Price Sheets, sogenannte VLSC-Auszüge oder MLS, die Statements, die Microsoft Licensing Statements. Da gibt es eine Vielzahl von Indizien, die ich brauche beim Einkauf, um festzustellen, ob das, was ich kaufe, von dem Verkäufer, von dem Unternehmen überhaupt korrekt ist. In der Menge, in der Ausprägung, in der Metrik, wie heute vielleicht gerechnet wird und so weiter. Das heißt, da passieren eigentlich schon vermutlich die größten Fehler, weil das Herausarbeiten von diesen Punkten, und wir haben jetzt gerade wieder einen Fall bei einer Bank, wo die Historie über 20 Jahre zurückgeht. 20 Jahre. Verbundene Unternehmen, Verträge, sogenannte Software Assurance Verträge, verschiedene Namen, verschiedene Metrik, wie ich eine zähle, eine Lizenz, zum Beispiel im Serverumfeld. Dann sind teilweise welche dazugekommen, sind weggekommen. Wir sitzen mit einem großen IT-Haus, ja, einem Large Account Reseller, wie sie früher so schön hießen, plus SEM Consultants, plus Anwälte daran zu schauen, ob das alles wirklich so korrekt ist, was uns der Verkäufer da jetzt geben will. Ich muss es schon beim Einkauf so prüfen. Alle diese Punkte, die Sie genannt haben, sind da absolut wichtig und notwendig. Das heißt, der Einkauf bestimmt bei mir im Grunde genommen das Risiko. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, muss ich alles das oder sollte ich alles das, was ich jetzt selber erhalten habe, ja, von einer meinetwegen Bank oder Versicherung oder einem kleineren oder größeren oder mittleren Unternehmen, kann ich das und sollte ich das oder muss ich das tatsächlich alles einem potenziellen Nacherwerber in die Hand drücken, dann sage ich nein. Natürlich, ja, auch laut BGH muss der Erwerber auf jeden Fall wissen, wie die Produktbestimmungen sind. Das sind auch Sachen, es gibt Standarddokumente, die handeln sie einfach raus. Das sind auch, natürlich ist es eine Lieferschein, eine Rechnung. Man kann auch eine Löschungsbestätigung beigeben, man kann Eigenerklärungen beigeben, man kann wahnsinnig viele Sachen sich auch überlegen, was die Praxis bietet, um diese doch eher Empfehlung auch von BGH und EuGH umzusetzen. Man darf aber zwei Sachen nicht vergessen. Wir haben hier auch einen Verkäufer gehabt, ja, Rüstungsunternehmen, nenne ich mal so, da habe ich schon ein NDA unterschrieben, bevor ich den Hörer in der Hand hatte. Ja, und ich kann gar nicht einfach sämtliche Verträge und Unterlagen, ob nun komplett personenbezogen oder nicht, ohne Genehmigung einem Nacherwerber in die Hand drücken.
Okay, alles klar. Das also ich fasse mal ein Beispiel, ja? Ja, ich würde mal so zusammenfassen, es ist halt auch Vertrauensfrage. Ein Stück weit. Und also auch dahingehend Vertrauensfrage, dass man sagt, ich habe hier bei einem seriösen Gebrauchssoftwarehändler gekauft und bin allein deswegen schon ein Stück weit auch dann aus der Verantwortung, weil die Verantwortung dafür der Gebrauchssoftwarehändler trägt, letztlich.
Ja. Genau, das ist, das tun wir auch. Wir tun das auch voller Inbrunst und auch voller Zuversicht, dass da nichts passiert. Und für den Fall, wo tatsächlich uns auch mal ein Fehler unterlaufen ist, haben wir selbstverständlich, Sie erwähnten es vorher auch, eine Haftungsfreistellung bei uns in den Verkäufen mit drin. Das heißt, für diesen Fall haften wir auch. Okay. Wenn man genau aber hinschaut, dann sieht man, dass so eine Haftungsfreistellung von dem einen oder anderen auch mal schnell dahergesagt ist. Wir zum Beispiel haben unsere durch eine sogenannte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung auch noch abgedeckt.
Okay, jetzt also kommen wir ein bisschen zu sehr ins Detail. Ich würde ganz gern jetzt noch ein paar andere Fragen klären. Die Zeit wird ein bisschen knapp. Sie sind auch bekannt dafür, dass Sie gern mal Microsoft wegen der Preispolitik kritisieren. Vielleicht in aller Kürze, was sind denn Ihre Kernkritikpunkte?
Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass wir bekannt dafür sind, dass wir die Preispolitik kritisieren. Ich gehe eher mal davon aus, dass gemeint ist, dass wir bestimmte preispolitischen Maßnahmen kritisieren, wo aus unserer Sicht der Rechtsrahmen nicht mehr gegeben ist. Ich bin ja...
Ich wollte darauf hinaus, es gab von Ihnen... Kommentar, der verschickt wurde, da sind Sie darauf eingegangen, dass Microsoft doch ganz schön die Preise raufgesetzt hat und wegen Vendor-Login, der wohl auch in der Cloud ziemlich an der Tagesordnung ist, das auch durchsetzen kann.
Also genau das meine ich.
Sie haben jetzt die Preispolitik nicht gerade gelobt, sagen wir mal so.
Genau das meine ich. Also erstmal ist mir doch sonnenklar als Wirtschaftswissenschaftler, dass man Preise erstmal frei kalkulieren und setzen kann. So. Aber eben nur im Rahmen dessen, wie Recht und Gesetz das auch zulässt. Und wenn wir marktbeherrschende Unternehmen haben und man mag das so oder so deuten wollen, manchmal sagt Microsoft, die wären es auch gar nicht, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Auf jeden Fall muss man Rechtsrahmen beachten und aus unserer Sicht ist das hier in Teilen nicht optimal passiert. Und wir wollen eigentlich eher die Kunden darauf hinweisen, dass sie sich damit eben auch beschäftigen. Weniger Kritik an Microsoft und seine Preise, als vielmehr ein Zwischenruf an alle Nutzer, an alle Kunden, sich mal zu überlegen, was es bedeutet, wenn man sich in ein Obligo, in eine langfristige, Schuldverschreibung begibt, wo auch einseitig Preise erhöht werden können.
Okay, das klingt doch vernünftig. Letzte Frage, wohin wird sich der Gebrauchtsoftwaremarkt insgesamt entwickeln? Vielleicht auch in aller Kürze, bitte.
Ja, also ich glaube, er wird sich noch über Jahre sehr positiv entwickeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir zum einen weiterhin On-Prem-Produkte haben werden, die es zu vermarkten gibt. Ich bin zweitens davon überzeugt, dass es weitere Nischen, weitere Hersteller geben wird, die es auch gebraucht zu handeln gilt und wo das auch machbar sein wird. Ich bin davon drittens fest davon überzeugt, dass europäische Stärken auch Freiheit, ja, das ist für mich eine der essentiellsten Stärken überhaupt, die wir hier auch in Europa haben, wieder stärker in den Vordergrund treten. Es gibt ja verschiedene Acts, die von der EU und so weiter auch angestoßen wurden, sowas wie Unabhängigkeit auch in der IT zu erzielen, nicht nur in, ja, ich will das hier gar nicht nennen, in anderen Märkten, wo es jetzt viel diskutiert wird, sondern dass wir uns eben auch im IT-Umfeld möglichst unabhängig machen. Und da, glaube ich, ist On-Prem oder auch das Juwel dieses Gebrauchtsoftware-Marktes kann dabei helfen, zumindest ein Stück weit mehr Unabhängigkeit zu schaffen. Und von daher bin ich extrem zuversichtlich für den Software-Gebrauchtmarkt.
Okay. Vielen Dank, Herr Thiern, für das interessante Gespräch und ich hoffe darauf, dass wir das demnächst mal wieder fortsetzen können.
Oh, sehr gerne. Entweder in der Tiefe oder in der Breite oder wir finden ganz neue Themen. Das würde mich sehr freuen, Herr Dr. Riedel.
Alles klar. Danke.
Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.